Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.
Ja, wir haben ein Jubiläum zu feiern. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer, Folge 50 hier des Keeper-Analyse-Podcasts. Und mit wem sollte ich denn dieses Jubiläum anderen, oder mit wem anderen soll ich denn dieses Jubiläum hier feiern, als mit meinem Podcast-Co-Host, Buddy, wie auch immer, Johannes Kieber. 50 Folgen, Wahnsinn, oder?
Ja, unglaublich. Danke auch für diese tolle Berufsbeschreibung, die du mir hier zugegeben hast. Passt perfekt. Ja, krass. Ich habe es eben erst irgendwie mitbekommen vor der Folge. Siehst du mal, so schnell geht das. Aber
natürlich auch nur in weiser Voraussicht, dass du dann kein Ständchen oder irgend sowas singst. Das bin ich einfach den Hörerinnen und Hörern schuldig, dass sie da jetzt nicht irgendwas von dir gesungen hören oder irgendwas rezitiert
bekommen. Ja, ich wollte ja, aber du hast ja gesagt, ich soll nicht. Also den Text habe ich jetzt auch schon wieder zerrissen.
Aber alles im feinsten brasilianischen oder portugiesisch mit brasilianischem Einschlag wahrscheinlich oder auf Spanisch.
So eigentlich war es geplant. Aber ich habe auch nicht mal ein Torwarttor aus Südamerika, was ich hier mitbringen kann heute. Also es ist echt.
Ja, ich merke schon, ja, in den ersten 49 Folgen war das ein bisschen anders. Mittlerweile, ja, ist doch einiges eingerostet, der Lack ist ab. Aber deswegen haben wir uns ja noch jemand Drittes eingeladen, bei dem ich eigentlich weiß, dass es eigentlich sofort läuft wie geschnitten Brot. Der hat zwar heute noch Doppelbelastung, nimmt danach noch mit den Hinterhof-Sängern, diesmal habe ich es richtig benannt, nicht wie damals im Rasenfunk mit den Hafensängern waren es, glaube ich. Ihr wisst natürlich, von wem ich spreche. Jan Bode ist zu Gast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schon zum zweiten Mal hier im Keeper-Analyse-Podcast zu Gast.
Danke für die Einladung. Ja, merkt euch das. Ne? Sobald in der Zweierbeziehung mal der Lack ab ist, holt euch einen Dritten dazu.
Genau, und diesmal wieder, in meinem Fall ist es dann quasi eine Dreiecksbeziehung mit zwei Leuten aus dem Rheinland, beziehungsweise Main. Land, nennt man das so? Aus Mainz?
Rheinhessen.
Ja, stimmt, Rheinhessen.
Also Mainland. Der Main ist in Hessen, der ist bei den Frankfurtern.
Johannes kommt ja aus Frankfurt, aber ist jetzt mittlerweile Wahl-Aachener, sozusagen.
Ja, genau.
Wahl-Aachener oder Bestrafung? Oder?
Naja, das ist so ein Zwischenspiel, ne? Also da, wo die Liebe einen hinzieht, sag ich mal, von daher.
Aber nicht als dritter Mann, oder?
Bitte?
Nicht als dritter Mann hatte ich die Liebe dahin gezogen.
Also so wie dich als dritter Mann wird dich jetzt hierher geholt haben, bin ich als dritter Mann nach Aachen. Ja, genau. Nee, das nicht. Aber trotzdem ist mein Herz natürlich auch immer noch zeitgleich in Frankfurt. Das ist
und
klar.
Bei der SGE kann man, glaube ich, auch an der Stelle sagen. Yes, sir. Sehr gut. Dann lasst uns einfach mal reinstarten und einfach galant über diesen dämlichen Spruch gehen, den ich hier vorhin mit diesem Main und Mainz, es ist Montag, deswegen lasst uns da einfach galant drüber hinweggehen und auf diesen 23. Spieltag der Bundesliga-Männer schauen. Und natürlich blicken wir dann wie immer auf die Torhüter. Und Johannes, lass uns gleich mal mit diesem Spiel Augsburg gegen Bremen starten, wo, ja, also das Spiel hat ja eigentlich nur von den Namen her enorm viel Potenzial. Also wir haben auf der einen Seite Rafa Gikiewicz, der so für so manche, ja, sag ich mal, lustige Aktion im Hinspiel bekannt war. Stichwort irgendwie Elfmeter am Ende noch gehalten und eine Prügelei mit Fans angezettelt. Oder er wäre zumindest in der Prügelei nicht aus dem Weg gegangen, sagen wir es mal so. Und ein paar Flenker, denen ich nach wie vor überhaupt nicht einschätzen kann, wo ich sowohl überrascht bin, als auch entsetzt bin, was der Typ manchmal so leistet. Und genauso war es eigentlich auch im Falle von Gikiewicz bei dem zwischenzeitlichen 1:1, als Bremen von der rechten Seite den Ball in den Strafraum flankt und dann eigentlich für mich alles klar schien, oder? Für dich auch, als die Flanke reinkam?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also das war ja eigentlich eine Flanke gemacht, wie für einen Torwart zum Abfangen. Aber es ist jetzt so ein bisschen schwer, da genau den Fehler auszumachen, weil Gikiewicz ja im Prinzip einfach wegbleibt und Gioloveo.
Gioloveo ist eigentlich auch da, ne? Zuckt doch so ein bisschen weg da.
Auch wegzuckt, genau. Ist halt die Frage, wer hier wo irgendwie ein Kommando gegeben hat und es irgendwie nicht eingehalten hat oder selber durchgezogen hat. War aber auf jeden Fall ein Geschenk im Prinzip für Werder und für die Fans in dem Moment sicherlich so eine kleine Genugtuung nach den, du hast es schon angesprochen, kleinen Spirenzien da im Hinspiel. Aber ja, wirkt ein bisschen wie Giekewitz Ding. Also das, er kommt ja wirklich mit Elan, sage ich mal, raus und wirkt auch so, dass er da seinen Kollegen zuruft, dass er wegbleiben soll irgendwie, was ja auch Sinn macht.
Was er macht, ne? Aber an der Stelle glaube ich.
Dass er halt selber weg dann bleibt, macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, Jan, an der Stelle glaube ich gar keinen großen Vorwurf an Jeffrey Rovelleo, der das ja eigentlich, wenn Giekewitz ein Kommando gegeben hat oder gegeben haben sollte, ja eigentlich genau das macht, was er eben macht, nämlich wegbleiben. Und dann muss ja eigentlich Giekewitz durchlaufen, ne?
Also an Rovelleos Stelle würde ich prinzipiell da wegbleiben, denn wenn man mal sieht, wie der Kollege Giekewitz teilweise durch den Strafraum irrlichtert in letzter Zeit. Also ich erinnere mich da auch gerne noch an das Mainz-Spiel zurück. Und es fällt so ein bisschen auf, die Spiele oder mit den Personen, wo er ganz schön den Mund aufgerissen hat, einmal in Richtung Finn Dahmen und dann jetzt hier gegen Bremen. Das fällt ihm gerade hinten links wieder auf die Füße. Also hat er sich vielleicht da selbst ein bisschen viel Druck auferlegt. Aber wenn er da ein Kommando gibt, dann bleibe ich da als Innenverteidiger auch aus Selbstschutzgründen einfach mal ganz galant weg. Und bei Giekewitz habe ich halt den Eindruck, er kommt stark raus und hält sich dann stark zurück. Also das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Und eigentlich ist das so ein Ding, was jetzt nicht unbedingt zu sein Kernschwächen gehört. Also er ist jetzt vielleicht nicht der fußballerisch beste Torhüter, aber eigentlich ja jemand, der gerade in den defensiven Aspekten sehr solide ist. Also deswegen für mich vielleicht doch die ein oder andere Situation, wo ich sagen würde, vielleicht doch eher der Kopf, der da mitspielt, als die Hände.
Ich finde es ja auch interessant in der Szene, weil wir, weil Giekewitz ja eigentlich die ganze Zeit vor Rovelleo ist und gar nicht, und ihn eigentlich bestenfalls nur rechts im Augenwinkel sieht. Also es war jetzt nicht so, dass Rovelleo direkt vor Giekewitz stand, also ich hätte irgendwie abdecken müssen oder abducken müssen, sondern Giekewitz war ja eigentlich in der Flugbahn her vor seinem Teamkollegen da. Und das, ja, warum er sich da so wegduckt, verstehe ich auch nicht. Blicken nachher noch auf eine andere Szene mit Manuel Riemann, der so eine ähnliche Szene durchgezogen hat, aber auch leider dann bestraft worden ist. Aber ja, du hast schon angesprochen, irgendwie ungewöhnlich, dass Giekewitz da in diesen, sag ich mal, klassischen Torhüter-Disziplin auch so Schwächen zeigt. Natürlich mit dir ist mir jetzt gerade eben wieder eingefallen, dass es da natürlich jemanden gibt, der da so eine besondere Beziehung zu Rafael Giekewitz hat. Aufgrund dieser Vorgeschichte mit Finn Dahmen. Aber am Ende habe ich es dann gesehen, in dieser Zusammenfassung von der Sportschau oder vom Sportstudio, dass Giekewitz dann nochmal so den Finger ans Ohr gehalten hat nach Abpfiff, als dann klar war, okay, Augsburg gewinnt das Ding mit 2-1. Also gab es wohl doch nochmal das ein oder andere Scharmützel da mit den Bremen-Fans. King, also ich finde das immer ganz cool, wenn so Keeper da so ein bisschen die große Klappe haben und das dann trotzdem immer noch ihre Leistung bringen. Am Ende des Tages, auch wenn es in dieser Szene dann vielleicht nicht so war, aber am Ende des Tages stand Augsburg mit den 3 Punkten da, ne, und ist jetzt mit 27 Punkten eigentlich ja schon aus dem Gröbsten raus, würde ich einfach mal sagen, Johannes, oder? Im Abstiegskampf.
Nur ganz kurz will ich daran auch anknüpfen, was du sagst, weil wir das, glaube ich, auch im Hinspiel so festgehalten hatten, wo er da ein bisschen sich mit den Fans in den Haaren hatte, dass das alles ja trotzdem voll im Rahmen ist. Also es ist ja nicht über irgendeine Strenge, wo man sagen muss, keine Ahnung, dass das irgendwie Konsequenzen haben muss oder so. So ein bisschen Feuer dabei ist doch immer wunderbar. Und ja, wenn Augsburg dann das Ding tatsächlich noch gewinnt, kann ihm das im Zweifel auch irgendwo egal sein. Also der Fehler wird ihm nicht egal gewesen sein. Aber ja, klar, enorm, enorm wichtige 3 Punkte. Aber ja, es ist wild da unten drin. Also safe sehe ich da Augsburg auf jeden Fall noch nicht. Aber das waren natürlich ja extrem wichtige 3 Punkte.
Ich habe bei Giekewitz manchmal das Gefühl, dass er so ein bisschen Angst hat vor einem Union Berlin 2.0 für ihn. Dass man sagt so, okay, Junge, du bist jetzt nur noch alte Schule, jetzt mustern wir dich mal aus.
Ja. Und holt den deutlich jüngeren Andreas Lute stattdessen.
Besser aussehen, den jünger. Also, so und du weißt aber, was ich meine. Also das war natürlich etwas, er war Identifikationsfigur, er sieht sich da auch, glaube ich. Deswegen polarisiert er auch so ein Stück weit. Ich finde das auch total im Rahmen. Ich finde es immer cool, wenn du so einen leicht Wahnsinnigen zwischen den Pfosten hast. Ich meine aber nochmal, deswegen würde ich an Rovelleo Stello prinzipiell wegbleiben. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er keinen Bock hat, ein Auslaufmodell zu sein und auch so wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, er braucht auch diese Auseinandersetzung mit dem Stadion in Gänze, um sich dann auch wirklich an sein Leistungslimit zu pushen. Denn ich glaube, hin und wieder hat er ja trotzdem absolut geniale Momente auf der Linie und die kann man ihm auch absolut nicht nachreden, dass er die nicht hätte.
Genau, also definitiv ein Keeper, der in jeder Hinsicht da polarisiert. Polnischer Emiliano Martinez, würde ich einfach mal sagen. Und dass Augsburg am Ende jetzt gewonnen hat oder die 3 Punkte einstreichen konnte, lag auch daran, dass aus meiner Sicht Jiří Pavlenka, sein Gegenüber bei Bremen im Tor, beim 2-1 Siegtreffer durch Arne Meyer taktisch, finde ich, eine schlechte Entscheidung einfach getroffen hat. Wir sehen einen langen Ball der Augsburger, den Ruben Vargas zunächst dann ins Zentrum ablegt auf Dimirovic, war es da, glaube ich. Und Arne Meyer kommt dann 18 Meter halb rechte Position an den Ball, legt sich den Ball einmal vor und schließt dann kurz nach der 16er Kante aus immer noch dieser halb rechten Position ab. Von rechts oder von seiner rechten Seite kam dann Anthony Jung angeeilt, der ihn noch so ein bisschen gestört hat, aber trotz alledem waren in seiner unmittelbaren Umgebung sogar noch 2 weitere Bremer. Und Pavlenka rückt trotzdem raus, schiebt vor, macht Druck und ist dann etwa 8-9 Meter vor seinem Tor. Und Arne Meyer ist, also Johannes, bitte korrigiere mich, aber es war jetzt kein Gewaltschuss, den er da abgegeben hat, der jetzt super platziert gewesen wäre. Der Ball geht dann eigentlich recht mittig, oder so von Pavlenka aus gesehen so halb rechts, der Mitte da ans Tor. Siehst du das ähnlich wie ich, dass Pavlenka da einfach zu übermütig da rausgegangen ist, weil ich glaube, wenn Arne Meyer den Ball das nächste Mal berührt, ist die Situation vorbei. Da kann sich der Ball nicht noch einmal vorlegen, weil dann sind die beiden Verteidiger da, vielleicht Jung stört er immer noch so von rechts oder von außen. Also da hätte Pavlenka mit ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr taktischer Ruhe einfach im 1 gegen 1 einen recht einfachen Ball parieren können, glaube ich.
Würde ich dir erstmal prinzipiell auf jeden Fall recht geben. Ist aber nicht so ein Ding, wo ich direkt beim ersten Mal oder zweiten Mal sehen dieser Szene an Torwartfehler gedacht habe. Natürlich in dem Kontext, dass ich immer so ein bisschen drauf achte durch den Podcast hier irgendwie ja schon. Aber halt diese Unordnung da in der Abwehr bei Bremen sticht da so ein bisschen mehr hinaus. Aber das ist genau richtig, was du sagst. Also der Schuss macht es halt auch, der wirklich nicht sehr hart, nicht sehr platziert ist, dass man da einfach den Eindruck hat, dass mit einer besseren Positionierung, dass Pavlenka dann noch was ausrichten kann und da, wo er steht, einfach nicht stehen muss. Aber war halt wirklich irgendwie von vorne bis hinten für die Bremer Hintermannschaft so eine Szene, wo die Ordnung ja in sehr, sehr vielen Aspekten einfach nicht gestimmt hat, würde ich sagen.
Jan, wie wir zu das sehen, würdest du auch von einem Torwartfehler sprechen? Oder sagst du, also Pavlenka war dann auch nur das letzte Glied einer recht großen Bremer Fehlerkette?
Ich würde es auch im Defensivverbund sehen wollen. Also auch wenn wir uns das Torwartspiel dann mal isoliert anschauen, kannst du den Torwart ja häufig nicht komplett isolieren und losgelöst sehen vom Mannschaftsverbund. Und das ist für mich eine dieser Situationen, wo du den Mannschaftsverbund mit reinnehmen musst. Und wenn da etwas nicht ganz in der Abstimmung passt, dann triffst du vielleicht im ersten Moment eine Entscheidung, weil du von einem anderen Verlauf der Szene ausgehst und dann stehst du da auf einmal blöd im Halbraum und denkst dir, guten Morgen, wie bin ich hier hingekommen? Hatte ich eigentlich anders geplant. Also von daher, wenn es mit der Kette davor oder mit dem Defensivverbund manchmal nicht ganz harmonisch abläuft, dann kann das schon mal blöd aussehen. Das ist genauso wie, wenn du eine Reihe nach vorne gehst. Wenn da auf einmal die Innenverteidiger blöd aussehen, dann lag meistens der Fehler schon in der Kette davor. Und beim Torwart ist es dann halt, wie gesagt, der Letzte, den es trifft. In dem Kontext würde ich es tatsächlich auch so sehen.
Was man dann wahrscheinlich Pavlenka noch ein bisschen zugutehalten müsste, dass die Bremer Verteidiger dann doch die Distanz auf Arne Meyer recht schnell noch wieder verkürzt haben, nachdem er seinen ersten Kontakt gemacht hat, sich in den 16er hat reingelegt, haben sie es dann noch recht schnell geschafft, dann noch nachzuschieben und dann noch Druck auszuüben, aber da war Pavlenka halt trotzdem schon außerhalb seines 5-Meter-Raums. Und Johannes, wir haben jetzt schon einige Folgen zusammen gemacht, du weißt ja, ich bin immer der Meinung, wenn der erste Kontakt dann im 16er gemacht wird, mit dem ersten Kontakt dann erst aus dem 5er rausschieben, ne? Dass man eben vielleicht den Verteidigern immer noch die Möglichkeit gibt, eher noch zu stören. Weil ich glaube, wenn Pavlenka länger wartet, im 5er bleibt, zieht Arne Meyer nicht sofort ab. Und selbst wenn, dann haben wir es ja eben vorhin besprochen, es war kein platzierter Schuss, kein Gewaltschuss, kann er vielleicht mit einer einfachen Abgibbewegung den Ball dort recht leicht parieren, glaube ich. Aber es ist halt immer müßig, darüber zu sprechen. Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, Pavlenka kann ich da nicht immer so in eine Schublade stecken, so bei einem Gikiewicz oder bei einem Robin Zentner, weiß ich immer, die schieben halt immer vor. Du weißt halt ganz genau, was passiert, ne, wenn der Stürmer in den Strafraum reinkommt. Immer genau Schema F. So, aber bei Pavlenka bin ich mir einfach, ich blick's einfach noch nicht. Das ist leider das Problem bei ihm. Aber es macht halt immer Spaß, weil er kann halt alles passieren. So.
Noch nicht entschlüsselt.
Ja, genau. Also das wahrscheinlich, weil Bremen jetzt nach einem Jahr mal wieder in der Liga spielt und ich die zweite Bundesliga dann nicht so verfolgt habe. So. Auch dazu sagen.
Aber sei dir verziehen auf jeden Fall.
Sei mir hoffentlich verziehen. bringt allerdings jetzt wieder den ganz guten Übergang zu jemandem, der das 1 gegen 1 beherrscht, finde ich einfach wie kein Zweiter in der Bundesliga, nämlich Marc Flecken vom SC Freiburg, der gegen Alassane Plea schon in der ersten Halbzeit beim Stand, gut, das Spiel ist auch 0-0 ausgegangen, deswegen war es logischerweise, dass es beim Stand von 0-0 war, eine riesen Parade im 1 gegen 1 da gezeigt hat. Thuram spielt Plea am linken Strafraum-Eck frei, der dribbelt dann, der nimmt den Ball einmal mit, ist dann ja, mehr oder weniger frei von Flecken, weil sie die ja nicht mehr hinterherkommt. Und dann ist ganz interessant, dass Plea sich den Ball noch einmal nach innen legen kann, um mit rechts abzuschließen, was ja eigentlich, Jan, für den Torhüter dann ein bisschen schwieriger wird, ne? Weil ja dann der Winkel auch schwieriger für ihn wird zu verteidigen, weil dann ja auch einmal der Stürmer sozusagen auf das lange Eck besser zielen kann, ne?
Das ist das eine, und zum anderen, wenn du dich dann eventuell auf den anderen Fuß eingeschossen hast und gerade den Fuß dann abdeckst, dann bekommst du da Probleme. Also Flecken aber insgesamt in einer unfassbaren Ruhe. Du hast das Gefühl, wenn der im 1 gegen 1 ist, läuft alles bei dem ein bisschen in Zeitlupe ab. Aber ich glaube, das ist eben genau der Unterschied dann auch zu den Spielern, die du vorhin angesprochen hast, zu den beiden Torhütern. Wenn du da mit Druck drauf gehst, musst du dir halt auch immer klar machen, du nimmst dir halt auch selbst Reaktionszeit. Ne? Und wenn du da die Ruhe besitzt, gibst du dir selbst mehr Zeit. Und wenn du die entsprechende Distanz zum Ball hast, kannst du vielleicht sogar noch eher reagieren. Plus, du bringst den Stürmer auch noch auf jeden Fall einen Tacken zum Nachdenken, weil er nicht genau weiß, was passiert jetzt hier. Du musst dich halt entscheiden. Nimmst du ihm den, drückst du ihm den Handlungsdruck auf und sagst, entscheide dich, was für einen Stürmer manchmal einfacher ist, weil er dann einfach aus dem Bauch heraus agieren kann, oder probierst du ihm diesen einen Moment zum Nachdenken mitzugeben? Und ich finde, das astrein gemacht. Also Flecken ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen, wenn du dann einmal so einen Lauf hast im 1 gegen 1, dann triffst du aus dem Bauch heraus dann auch in dem Moment die richtige Entscheidung.
Oder eben den Stand im 1 zu 1, im 1 gegen 1 in dem Fall. Ja, Johannes, kann man eigentlich recht wenig hinzufügen. Was ich noch ganz interessant finde, bevor du dann nochmal was zu sagen kannst, Johannes. Jan, du hast eben gesagt, dass wenn man sich immer einmal auf diesen einen Fuß da irgendwie einschießt, ist es dann auch eher schwieriger für einen Keeper. Sieht man dann ja auch, wie Flecken dann den Ball auch letztlich abwehrt. Also man sagt ja eigentlich, dass man das Schussbein immer zustellen soll. Also hätte Player jetzt hier mit links geschossen, dann hätte Flecken eigentlich mit der Aktion, so wie er es gemacht hat, nämlich immer das rechte Bein raus, stellt die Kurzecke sozusagen zu, macht den direkten Weg zum Tor, mit dem langen Bein dicht macht, alles richtig gemacht, wie halt in der Theorie. Und als Player dann eben nach innen zieht und dann mit rechts abschließt, wäre es ja eigentlich laut dieser Theorie gewesen, dass Flecken sozusagen das linke Bein hätte rausstellen müssen, um eben den direkten Weg dann zuzumachen zum Tor, das lange Bein da rauszustellen und die lange Ecke sozusagen dann zuzumachen. Und er bleibt aber trotzdem bei seinem Grundablauf und schafft es eigentlich, weil er recht flexibel ist, so im ganzen Hüftbereich oder Adduktorenbereich, das linke Knie da draus zu stellen und mit dem Oberschenkel den Ball dann so abzuwehren. Fand ich auch noch ganz, ganz interessant, diesen Punkt, der diese Parade, finde ich, auch technisch einfach sehr, sehr hochwertig gemacht hat.
Ja, ihr habt es ja eigentlich schon perfekt auseinander analysiert. Ich will aber, komm nicht drum herum, Marc Flecken auch nochmal zu loben, weil man spricht ja immer davon, dass das Torjäger eiskalt vom Tor sein sollen. Mhm. Also so cool wie Marc Flecken in dieser Situation ist, das ist schon echt überragend, wie cool er bleibt, wie Jan hat es schon gesagt, welche Ruhe er, also in so einer absoluten Drucksituation, wo eigentlich das halbe Stadion damit rechnet, dass jetzt ein Tor fällt, wie cool er da bleibt, fand ich auch mega stark.
Noch kaum nicht dreckig. Ich habe eben das Gefühl, der hat auch richtig Bock auf die Situation. Also ich glaube auch, der spürt das tatsächlich so. Der weiß in dem Moment, alle rechnen damit. Und der denkt sich einfach, ey geil, das ist die Situation, in der ich gewinnen kann. Also ich glaube, das ist einfach keiner, der Angst vor dem Gegentor hat in dem Moment, weil er das einfach als absolute Präsentationschance für sich wahrnimmt.
Ja, sehr gut. Bin ich voll bei dir. Hat er, glaube ich, auch im Hinspiel auch schon so eine Situation gegen Marcus Thuram, die er dort auch berät. Hatte ich auf Twitter damals im Hinspiel schon kurz analysiert, wo auch ein ähnliches Prinzip auch zu sehen war, wie er dann auch lange stehen geblieben ist. Und dann mit quasi nach der letzten Vorlage hat Fleck nochmal einen ganz kleinen Schritt nach vorne gemacht, nochmal die Distanz zusätzlich verkürzt und dann einfach nur diesen Block gestellt. Musste sich nicht irgendwie schmutzig machen oder so. Das Trikot hätte sie danach eigentlich direkt wieder in den Trikotkoffer legen können und für nächste Woche wieder anziehen können oder jetzt gegen Juve anziehen können in der Europa League. Also einfache Aktion, oder die sah zumindest einfach aus, ne, wo du dich gar nicht groß hinwerfen musst und das Ding pariert und das Spiel geht weiter. Ne? Also es ist schon ganz, ganz hohes Niveau, von dem wir da bei Marc Flecken sprechen tatsächlich. Ja. Okay, über Tobias Sippel müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle jetzt gar nicht groß sprechen. Ist aber trotzdem erstmal interessant, dass Gladbach da jetzt nach wie vor einfach immer noch Torhüter-Probleme hat oder mit Jonas Omlin einfach nicht weitermachen kann, weil er noch verletzt ist. Ich glaube wohl, dass er jetzt zum nächsten Spiel am Wochenende jetzt wieder fit sein wird gegen Leipzig. Zumindest hat es Daniel Farke auf der letzten Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel schon so gesagt, dass es wohl noch eine Woche dauern wird. Also mal sehen, wie es da weitergeht an dieser Front. Kommen wir mal zum Ruhr-Derby zwischen Bochum und Schalke, die sich am Wochenende gegenüberstanden. Wo wir, ja gut, war ja jetzt eigentlich nichts Neues. Ralf Fährmann wieder mal die Null gehalten. Ne? Ist ja mittlerweile im fünften Spiel, das fünfte zu Null-Spiel. Also wahrscheinlich wird Schalke absteigen und Ralf Fährmann wird den Weiße-Weste-Rekord irgendwie halten oder aufstellen. Ist auch ganz, ganz interessant, aber so viel hat er jetzt in diesem Spiel auch nicht zu tun gehabt. Ich würde trotzdem ganz gerne mal eine Szene mit euch besprechen wollen, nämlich haben wir da eine Flanke von der rechten Seite, ich glaube, wer war es denn, der Bockhorn oder so? Nee, Ose Tutu war es, glaube ich, von Bochum, der da von der rechten Seite eine Flanke reinschlägt. Auf den langen Pfosten und Fährmann, finde ich, macht das eigentlich technisch, also erstmal taktisch macht das gut, indem er, als die Flanke kommt, sich ein Stück weiter nach hinten absetzt und gar nicht so weit in der Mitte steht, sondern eben noch sich diesen einen Schritt noch nimmt, um vielleicht besser auf den Ball zu reagieren. Weil es halt als Keeper immer einfacher ist, nach vorne zu gehen, dann abzuspringen, als irgendwie vorne zu stehen, dann nach hinten zu laufen und so im Rückwärtsgehen dann irgendwie abzuspringen. Ja, das war erstmal das eine. Das andere ist dann aus technischer Sicht, was er einfach sehr gut macht. Er dreht sich so leicht ein, läuft dann eher seitlich, übersetzt dann mit dem linken Bein, macht so einen kleinen Kreuzschritt und dann ja, kommt er einfach einen guten Abdruck. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Anthony Ajay, das alte Kopfballmonster da hinten am langen Pfosten da zum Kopfball gekommen wäre. Aber war, glaube ich, einfach auch eine Aktion, bis er erstmal im Spiel drin war, noch recht früh im Spiel. Fährmann kommt da dran, nimmt den Ball vorher weg und da ist auch Feierabend. Also für mich habe ich es erstmal nur reingenommen, weil es eben so eine technisch und vor allem auch taktisch auch gute Aktion war von Ralf Fährmann. Aber ich will euch gar nicht weiter mit diesem Monolog hier langweilen. Es sei denn, Johannes, du hast jetzt noch irgendeine Ergänzung dazu, oder Jan?
Also ich glaube, er denkt dann einfach jedes Mal an Kuchen, wenn der Ball auf ihn zufällt.
Ach ja, sehr
ganz
gut.
Ganz entspannt und denkt sich, yep,
sehr gut. Meiner. Sehr gut. Sehr gut, das könnte natürlich sein, dass er da den Kreuzschritt hin zum Kuchen oder zum Ball macht. Da gab es ja, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren diese komische Serie Alles ist Kuchen oder
ja,
wie die so hieß ja so, ne? Genau. Wahrscheinlich irgendwie, um diesen Bogen da nochmal zu spannen. Lass uns dann trotzdem nochmal über dieses 1-0 sprechen aus Schalker Sicht. Am Ende ein Eigentor von Riemann, Johannes, bei dem er gar nicht glücklich aussah. Ne? Also was hat Riemann da aus deiner Sicht falsch gemacht oder trifft ihn jetzt gar keine große Schuld, weil er eigentlich alles versucht hat, aber Kevin Schlotterbeck, der vielleicht hätte eher weggehen sollen?
Ja, es ist eine scheiß Aktion einfach, ja, bei der er einfach blöd aussieht. Ihm da ganz große Schuld geben, weiß nicht. Also er fliegt ja erstmal an der Flanke vorbei.
Trifft ihn sogar noch leicht, oder?
Ist er noch dran?
Ich glaube, ganz leicht, ja. Weiß ich aber erstmal nicht schlecht, dass er erstmal hingeht, oder? Lass uns da vielleicht mal anfangen. Also findest du es erstmal richtig, dass er dort versucht hinzugehen? Weil wir haben jetzt die Flanke von Salazar, von deinem Muchacho Salazar dort von der rechten Seite im Mittelfeld, sag ich, in der Mitte haben wir eine 3-gegen-3-Situation mit Bülter, Kral und Frei, der da ein bisschen im Rückraum noch war. Muss man auch nicht zwingend hingehen, also, ne?
Ich tue mich ein bisschen schwer. Also wenn er da so rausliegt, muss er einen haben, genau. Ich zahle auch ins Phrasenschwein, aber also wenn er wirklich so rumfliegt, dann muss er ihn haben, weil sonst ist das Tor, wie wir sehen, komplett leer. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, ihn dafür zu loben. Also klar, ich verstehe schon deinen Punkt. Also so, die Gefahr in der Flanke zu erkennen und da einfach eingreifen zu wollen, ist gut vielleicht, aber am Ende hat es ihm das Gegentor mit eingebracht. Aber auch halt die Aktion dann zum Eigentor ist halt auch so, also da würde ich ihm zum Beispiel keinen Vorwurf machen. Also das ist ja einfach nur komplett unglücklich. Er weiß ja, das Tor ist frei, sieht nur den Ball und will sich irgendwie auf den Ball stürzen. Aber so Gegentore fängst du dir halt auch gefühlt nur irgendwie im Abstiegskampf. Ne? Also kein deutscher Meister hat jemals in einer Saison so ein Gegentor bekommen. also wildes Ding.
Erinnert mich irgendwie auch in dieser ganzen Entstehung. Ich glaube, Jan, da in dem Spiel gegen Mainz hatte Riemann auch eine Situation, wo auch ein, glaube ich, Querpass da kam, also das war schon das Rückspiel jetzt in Mainz schon, da kam, glaube ich, ein Querpass und den hat Riemann dann auch versucht zu abzufangen und dann ging er dann, glaube ich, hinten noch durch auf Onisivo, der ja, glaube ich, in dem Spiel die 3 Tore macht.
Ich habe bei Riemann häufig das Gefühl, also der nutzt diese Ballgewinne, nenne ich es jetzt mal, gerne so als eine Art Interception und probiert sofort nach vorne was zu initiieren.
Ja.
Und für mich ist er da häufig eben nicht mehr in der Ruhe. Der ist mit dem Kopf schon beim Passempfänger gefühlt.
Mhm.
Und das ist natürlich in dem Moment wirklich schwierig, weil entweder er tritt vorbei, trifft den Ball nur leicht. Und daraus entstehen auch gerne mal, wenn es nicht initial zum Tor führt, Folgefehler. Wenn er da so wild unterwegs ist, ich würde schon sagen, dass das auch der Position geschuldet ist. Ein Charakter wie Riemann, der möchte natürlich auch was tun, der möchte seinen Beitrag leisten. Der wird am liebsten das Tor selbst schießen.
Mhm.
Aber das ist in dem Moment vielleicht ein bisschen viel des Guten. Also da wäre mir etwas mehr Ruhe und Besonnenheit wesentlich lieber als diese überhasteten Aktionen. Denn wenn er auf der Linie bleibt beispielsweise, er ist jetzt auch nicht der Allergrößte, und er fängt dann den Ball, kann er genauso gut den Umschaltmoment einleiten. Also da vielleicht mal durchatmen an der Stelle, aber ganz ehrlich, ich tue mich immer schwer damit. Ich glaube, das ist bei dir auch so, Sascha, du hast, glaube ich, auch geschrieben, Mut bei Torhütern kritisieren ist immer so ein Ding.
Genau, ja. Also ich, natürlich dann gerade in der Situation, in der Bochum gerade ist, ne, wäre das jetzt... Mainz steht jetzt aktuell im gesicherten Tabellenmittelfeld. Wäre das jetzt im Robin Zentner passiert, in so einer Szene, denke ich mir, ja gut, er hat was probiert, ne? Hat vielleicht versucht, da den Ball vorher abzufangen, um gar nicht irgendeine Großchance entstehen zu lassen. Dann sage ich, okay, passiert halt, mein Gott, aber jetzt gerade bei Bochum, weil es auch ein so wichtiges Spiel war, man ist jetzt Tabellenletzter. Schwierig, ne? Und wie du auch schon sagtest, Riemann ist natürlich auch so ein Charakterkopf, der dann auch einfach versucht, die Spiele gefühlt im Alleingang auch zu entscheiden, vorne wie hinten. Ich erinnere mich ja nach der letzten Saison, als er gegen Hoffenheim da einen Elfmeter geschossen hat und so. Also es ist auch ein komplett verrückter Typ, aber ich glaube in dieser Saison, um jetzt mal das Bild größer zu ziehen, will er, glaube ich, an zu vielen Stellen das Feuer löschen. Also ich erinnere mich an dieses Spiel im Pokal gegen Dortmund, als er auch den Ball dort rausgekloppt hat, dieser lange Ball, den dann, glaube ich, Emre Can oder sowas reingehauen hat. Oder auch im Ligaspiel gegen Dortmund ist ja auch einmal, glaube ich, bei dem 0:1 damals, was dann Giovanni Reyna dann irgendwie aus großer Distanz erzielt hat. Also bei Riemann kommen ganz, ganz viele Dinge, die in der letzten Saison halt noch geklappt haben, weil es halt einfach komplett lief bei dem ganzen Verein, eine ganze Zeit lang, klappen halt jetzt bei ihm derzeit gar nicht. Und ich glaube, es ist auch ein Spieler, das sieht man bei ihm nach jedem Gegentor, wird erstmal immer gestikuliert, wird immer erstmal irgendwie die Hände an den Kopf oder die Finger an den Kopf gemacht und irgendwie immer erstmal die Mitspieler angemault, so immer den Kopf so ein bisschen in den Nacken gesetzt und dann immer so einen leichten Rundrücken gemacht. Also es ist auch so ein Bild, was sich bei mir mittlerweile eingebrannt hat in dieser Saison bei Manuel Riemann oder wenn ich an Manuel Riemann denke oder Gegentore von Bochum sehe, dass da halt immer ein wild gestikulierender Manuel Riemann ist, der immer erstmal so ein bisschen die Schuld auf andere zu schieben scheint. Ja, sehe ich nur von außen. Aber das kann natürlich auch ein Faktor sein, der jetzt dein Spiel negativ beeinflusst. Wenn du halt immer erstmal guckst, hey, jetzt ist ja zwar eine Aktion, eine Aktion, wo ich vielleicht Entscheidung A oder Entscheidung B treffen muss, aber ich bin dann vielleicht wieder dabei, jetzt schon die Schuld wieder bei anderen zu suchen und mich erstmal aufzuregen, dass überhaupt die Flanke geschlagen wurde.
Ja, die Entscheidung schon für die anderen zu treffen,
genau,
quasi.
Genau.
Ja, sehr gut. Ja, genau. Er ist halt ein Führungsspieler. Also das ist er halt einfach. Und er hat auch Bochum schon unfassbar geholfen. Also ich erinnere da auch gerne an DFB-Pokalspiele gegen Mainz, wo er fantastisch auch gespielt hat. Und das ist eigentlich ein Spielertyp, ich nehme den immer so an der Grenze zwischen modernem und altem Torwartspiel wahr. Der ist komplett wahnsinnig, aber kann durchaus auch kicken. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, kommt Bochum das nicht so ganz zu Pass. Da wäre es besser, wenn er sich gerade auf die defensiven Qualitäten konzentrieren könnte. Und ich glaube, da muss man dann zum Beispiel, um jetzt einfach eine Parallele zu Mainz zu ziehen, dann jemanden wie Robin Zentner einfach mal loben, der dann sagt, okay, es kommt hier gerade auf was ganz anderes an. Ich bleibe bei meinen Leisten und das ist gerade das Defensivspiel und das ziehe ich jetzt durch. Und guck mal an, die Mannschaft hat genau das jetzt gerade gebraucht. Ich bringe die Ruhe rein.
Ja.
Und das ist vielleicht, vielleicht sieht er den Mehrwert ausgerechnet an der Ruhe im Bochum nicht.
Ja. Das könnte natürlich sein, ja. Aber es ist halt schon auffällig, dass bei ihm jetzt gerade in dieser Saison so viele Patzer dazukommen. Ich hatte es auch schon diesen Saisonvorschau-Text damals für 11 Freunde vor dieser Saison auch schon geschrieben, dass das wahrscheinlich so sein wird, dass er seine Leistungen nicht bestätigen kann vom Vorjahr. Aber das war auch völlig klar. Hat er gefühlt jeden Elfmeter gehalten. Und ja, in diesem Jahr kam halt dann noch Patzer so dazu. Hier und da, deswegen passen sich einfach so, diese Regression zur Mitte ist bei Manuel Riemann derzeit einfach so zu sehen. im Vergleich dazu war es eben bei Ralf Herrmann aktuell so, um vielleicht diesen Kreis dann rund zu machen, dass bei Ralf Herrmann, dass ja einfach alles läuft. Er hat jetzt auch.
Aber das ist doch genau das Gegenbeispiel. Ich meine, Herrmann käme jetzt nicht auf die Idee, auf einmal Fußball zu spielen. Also Herrmann sagt sich jetzt auch, und ich meine, deswegen ist das auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, zu sagen, okay, ich stelle da jemanden hin, der sich jetzt gerade auf das beschränkt, was meine Mannschaft braucht. Und ich zünde jetzt hier kein Feuer an. Wenn der einen Fehler macht, dann sind die Fans ruhig und sagen nichts. Das ist die einzig richtige Entscheidung. Und diese Entscheidung würde Thomas Reis, wenn er noch in Bochum wäre, vermutlich gerade auch bei Bochum treffen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wer hinter Riemann steht. Also von daher.
Esser ist dahinter.
Ist jetzt auch nicht so schlecht.
Ja, im Grunde, genau. Also bei Fährmann ist es halt so, du weißt ja ganz genau, was du bekommst, ne? Und was du eben auch nicht bekommst. Und er ist halt ein Keeper, der einfach ganz klar für sein Torwartspiel steht, hat seine Stärken, aber auch natürlich auch seine Schwächen. Aber er macht eben, ja, mittlerweile nichts mehr, bei dem er sich irgendwie unwohl fühlt, was halt früher mal eher der Fall gewesen ist, als er dann ja irgendwie kurz bei Norwich war oder so in dieser Zeit, ne? Oder damals doch in, weiß ich nicht, auch in Frankfurt, Johannes, ja, ne? Ja, wollte gerade sagen, genau. Also das ist halt so vielleicht diese Unterschiede der Zeit und das würde eben Manuel Riemann vielleicht hier und da auch mal wieder gut tun, da jetzt nicht mehr so dieser absolute Fokusspieler so zu sein, vielleicht auch mit dem Lucia, der dann irgendwann mal wieder zurückkehrt bei Bochum, dann wäre das auf jeden Fall, glaube ich, zuträglich für die ganze Mannschaft und auch für Riemann am Ende. Okay, lasst uns mal noch weiter schauen, wenn dazu jetzt nichts mehr zu sagen ist, zu einer Mannschaft, die auch einen Torwartwechsel vor einigen Wochen getätigt hat, nämlich dem VfB Stuttgart, die Florian Müller aus dem Tor rausgenommen haben und Fabian Bredlow jetzt reingestellt haben. Der, finde ich, bisher, bevor wir zu dem Spiel gegen Bayern kommen und zwei Szenen, seine Sache eigentlich, Johannes, bisher gut gemacht hat. Wir hatten jetzt eigentlich kaum Szenen dabei, wo jetzt wir über den Stuttgarter Torhüter hätten reden müssen.
Ja, im Prinzip ein ruhiger Wechsel, so ein bisschen. Ja. Also wenn es da keine allzu großen Diskussionspunkte gab, dann ist es ja im Prinzip, oder nicht im Prinzip, dann ist das ja was Positives, würde ich eher sagen. Gegen Bayern.
Lass uns erstmal mit dem Guten anfangen, oder?
Okay,
bevor wir jetzt hier, genau. Dann haben wir hier auch wieder eine Szene von der rechten Seite. Kingsley Coman flankt den Ball in die Mitte und dann kommt Leon Goretzka aus 5 Metern mit dem Kopf an den Ball. Was ich so gut an der Szene finde, als Bredlow den Ball dann hält, den auch wirklich bravourös hält, dass er sich nach hinten absetzt, ist sich auf jeden Fall dieser ganzen Reaktionszeit bewusst.
Jungs, sorry, ich muss da kurz angehen. Das ist der Beruf leider, den ich habe.
Das ist der Beruf, das ist gar kein Problem. Dann würde ich mit Johannes hier kurz weitermachen an der Stelle. Johannes, lass uns mal kurz hier weitermachen mit Leon Goretzka, diesen Kopfball dort, den Bredlow da eben hält. Wie er angesprochen, Coman flankt den Ball von der rechten Seite rein. Bredlow reißt halt die Arme hoch und was ich halt immer wieder sage, Reaktionszeit maximieren ist unfassbar wichtig. Ne? Mhm. Also ohne diese Reaktionszeit hätte Bredlow den Ball wahrscheinlich gar nicht gehalten. Und was auch noch sehr gut ist, das sieht man in der Hintertorperspektive, wie ruhig Bredlow auch einfach in seiner Körperspannung, Körperhaltung einfach ist. Er macht keinen Auftaktsprung, Hände sind vorm Körper, Arme am Körper, schwingt nicht mit dem Arm nach hinten, kann sich dann rechtzeitig wieder hochreißen. Ne? Also rundum eigentlich eine sehr gute Parade beim Stand noch von 0-0. Ne?
Ja, genau, das darauf wollte ich auch direkt eingehen, dass das halt im Prinzip gut, um ins Spiel reinzukommen und die Mannschaft im Spiel zu halten. Also so eine rundum wichtige Parade, natürlich auch eine sehr gute Parade. Also die Distanz, du hast es gesagt, sind echt 5 oder 6 Meter.
Ja. Da war auch recht hart der Kopfball, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Was er nicht ist, ist, er ist nicht sehr platziert. Also er kommt schon sehr zentral, nicht ganz auf Bredlow, aber so ganz leicht rechts von seinem Kopf auch, was wiederum auch eine schwierige Höhe ist zum Abwehren, würde ich sagen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen mich zurückhalten würde mit dem Lob, ist, wenn
hätte
ich daran
ihn festhalten
denke,
müssen.
Wenn, nein, um Gottes Willen.
Warum macht er da eine Ecke draus?
nein, Quatsch. Ist, wenn der Ball reingeht, verstehst du, dann sieht Bredlow, kann ich mir vorstellen, eben nicht gut dabei aus, weil er Ball doch relativ zentral ist. Wir würden jetzt nicht von einem Torwartfehler irgendwie reden, aber ich es ist vielleicht auch ein bisschen hart, aber ich würde sagen, ein guter Bundesliga-Torhüter muss den auch halten. Also Ja, einfach weil er zentral ist, was die Parade an sich wirklich gar nicht schmälern soll. Also das ist natürlich von vorne bis hinten sehr gut gemacht. Aber ich würde mir das schon von einem Bundesliga-Keeper tatsächlich erwarten. Ist das zu.
Ich finde es wirklich ein bisschen harsch, muss ich wirklich sagen, weil ich finde es, also gerade aus dieser Distanz, 5 Meter, wuchtiger Kopfball. Also erstmal, ich dachte erst, als du dein Plädoyer dafür eingeleitet hast oder deine Kritik eingeleitet hast, dass du erst darauf anspielen willst, dass Bredlow vielleicht den Ball vorher abfangen soll, aber bei dieser recht flachen Flanke, die da mit Zug geschlagen wurde, genau in die Lücke zwischen Dan Axel Zagadou und Mavropanos, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen, die kann er ja gar nicht vorher abfangen. Aber ich glaube trotzdem, so wie er den Ball dann hält, aus der kurzen Distanz und wie er eben vorher sich da abgesetzt hat, da gibt es für mich eigentlich gar keinen Grund, das da in irgendeiner Weise schmälern zu wollen. Oder, Jan, sehe ich das falsch?
Nee, also ich stand am Sofa. Also sag ich dir ernst. Das war der Moment, wo ich gejubelt habe, als ob ein Tor gefallen wäre. Also das ist, also ich fand den Moment echt geil von ihm, muss ich sagen. Ja. Das ist so ein Moment, wo du als Fan auch die Arme hochreißt und sagst, wow, als ob er ein Tor geschossen hätte.
Ja, das sind auch die schönsten tatsächlich, wenn dann so der Torschrei in den Kehlen dann so verstummt.
Ja. Ne, das, was vorhin bei Flecken auch hatten, nur bei Flecken damit mehr Anlauf. Und ich glaube, in dem Moment denkt Bredlow auch gar nicht mehr, sondern handelt einfach. Mhm. Und das ist halt richtig gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr schon über den Schuss geredet habt.
Der Schuss kommt jetzt, da könntest du jetzt direkt, oder würde ich dich bitten, da direkt mal einzusteigen, ob dieses 1-0, dieser Schuss von Matthijs de Ligt aus fast 30 Metern, war das aus deiner Sicht ein Torwartfehler?
Also es gibt drei Komponenten. Das eine ist der Schuss, der von seiner Wucht her einfach mal super getroffen ist, der aber nicht sonderlich platziert ist. Mhm. Das zweite ist das Verhalten von Mavropanos. Ich weiß nicht, warum er da auf einmal einen Knick in der Hüfte hat wie ein Gelenkbus. Verstehe ich nicht. Und das andere ist dann das Verhalten von Bredlow. Jetzt gucken wir uns mal den Torwart an, weil ich verstehe nicht, warum da die Hüfte weggezogen wird von Mavropanos. Vielleicht denkt er sich auch, er will den nicht abfälschen und dann geht er nachher irgendwie in die andere Richtung rein. Mhm. Aber ich hatte den Eindruck, dass Bredlow sich dachte, der geht platzierter in die Ecke und hat eigentlich einen Schritt gemacht, der ausreichen würde, um sich wirklich weit in die Ecke abzudrücken. Und dann kommt er doch wesentlich näher und er ist eigentlich über dem Ball. Er ist ja zeitlich da, er ist nur drüber, weil der Fuß eigentlich nicht nah genug am Standbein ist, sodass er quasi runtertauchen kann, sondern er setzt einen breiten Schritt, um sich wirklich weit also abzustoßen. Mhm. Und ich glaube, da ist dann die Kombination aus Wucht von de Ligt und der Aktion von Mavropanos einfach zu viel in dem Moment für die Wahrnehmung des Torwarts. Und ich würde ihm da gar kein dickes Ding draus drehen wollen. Ich habe im ersten Moment auch gesagt, boah, muss er haben. Mhm. Und dann habe ich Mavropanos gesehen und dachte mir so, nee, muss er nicht.
Plus Karasor, der dann auch noch, also wir hatten quasi aus Torhüters Sicht rechts Mavropanos stehen, der sich da wegdreht und links etwas weiter nach vorn versetzt, dort Karasor stehen. Johannes, ich finde es ganz interessant, dass ja eigentlich, wie hatte ich ja gesagt, etwa 30 Meter ungefähr, so dieser Schuss, so Augenmaß hier vom Laptop aus. Aber als dann Bredlow den Ball sieht, sind es ja gar keine 30 Meter Reaktionszeit mehr oder Reaktionsweg mehr, sondern ja eigentlich, Mavropanos steht im 16er, 15 Meter. Müssen wir das auch mit einbeziehen oder würdest du jetzt sagen, das war jetzt, können wir nicht einbeziehen, weil der Ball wurde ja nicht abgefälscht und der wäre sowieso initial in die Ecke gegangen?
Ich habe einen kleinen Teil von dir gerade irgendwie nicht hören können, aber das, was du sagst, das habe ich gehört. Auf jeden Fall sollten wir das schon mit einbeziehen, weil einfach die Reaktionszeit sich ja dadurch verringert, würde ich sagen. Also die Sicht ist ja nicht optimal und dadurch, dass der Ball auch mit so viel Wucht getreten ist, macht es das schon sehr, sehr schwer. Allerdings, das hatten wir auch schon öfter, dass ein Torwart dann, wenn er schon dran ist, immer blöd aussieht. Ne? Also wenn er von der Hand dann noch ins Tor klatscht irgendwie, hat so ein bisschen gewirkt, dass er nicht schnell genug den Ball richtig eingeschätzt hat, so ein bisschen. Also frei von der Schuld würde ich ihn dann nicht sprechen. Vielleicht bin ich heute ein bisschen zu hart, ich weiß auch nicht.
Nee, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir ihn da gar nicht von der Schuld absprechen können. Aber das, was Jan sagte, ist ein ganz guter Punkt, dass er, glaube ich, den Ball ganz anders eingeschätzt hat. Sieht man dann auch in dieser einen Hintertor-Perspektive da ganz, ganz gut, wie er da den rechten Fuß recht weit nach drüben setzt und dann aber, obwohl er den so weit nach drüben setzt, auch gar nicht schnell genug dann wieder dem rechten Fuß wegziehen kann. Also es war quasi so eine Mischung aus, okay, ich setze den jetzt aktiv auf den Boden und dann merken, ach, verdammt, die Zeit reicht ja gar nicht aus und ich ziehe ihn lieber wieder weg. Also normalerweise ist es ja so, wenn du den Fuß so nach innen setzt oder komplett wegziehst, um schneller zum Boden zu kommen, dann machst du das relativ körpernah. Und Bredlo ja, setzt ihn eher klar in die Ecke und ist dann eigentlich mit dem Fuß deutlich quasi weiter in der Ecke, als er mit der Hand eigentlich fast schon ist. Also es war extrem weit rübergesetzt und dann ja, kriegt er es auch gar nicht mehr hin, dann richtig zum Ball zu gehen. Also fällt dann noch ein Stück nach hinten. Für mich auch ein ganz komischer Ablauf dann am Ende. Aber trotzdem, ich sage es gerne nochmal, also für mich war es dann schon das Problem, dass er den Ball einfach sehr, sehr spät dann gesehen hat und dann aus einem eigentlichen 30-Meter-Abschluss einen 14-Meter-Abschluss, warte, wenn man dann so will.
Ich glaube tatsächlich, dass er die Einschätzung, er hat den Schuss gesehen, hat seine Einschätzung getroffen. Okay, der geht nach rechts, vermutlich halb hoch. Dann verschiebt sich sein Sichtbild, er sieht es nicht konkret weiter. Und dann kommt der Ball und er merkt, scheiße, der kommt auf einmal flach und gar nicht so sehr in die Ecke, wie ich vermutet habe. Weil das, was er da macht, ist halt eigentlich, ich springe mal in die rechte Ecke und guck, was passiert. Und das haut nicht hin. Ich glaube, sein Bewegungsablauf erklärt sich daraus, dass er den Schuss gesehen hat, aber nicht, was danach dann weiter passiert ist und die Flugkurve nicht mehr weiter einschätzen konnte.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das stimmt, würde ich dir recht geben. Und dann war es, wie gesagt, von Bredlo dann, also um das vielleicht abzuschließen, von Bredlo war es kein krasser Fehler, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber er hat da mindestens Aktien dran, da müssen wir auf jeden Fall dann drüber reden bei so einer Aktion. Aber mir ist einfach wichtig, dass wir da halt auch die Sicht im wahrsten Sinne des Wortes des Torhüters damit einbeziehen. Lasst uns mal noch auf das Freitagabendspiel gucken. Ich sehe gerade, wir müssen uns ein bisschen sputen mit der Zeit, aber das haben solche drei Runden ja gerne mal an sich, dass man da ein bisschen ins Schwafeln kommt. Müssen wir natürlich, wenn wir jetzt über dieses Freitagsspiel zwischen Dortmund und Leipzig da sprechen, müssen wir natürlich über diesen Elfmeter sprechen, der da zum 1-0 geführt hat. Also wir haben jetzt erstmal so dieser Pass von Marius Wolfsart auf Marco Reus, dieser Lupfer mit dem rechten Außenriss. Ich dachte erst Dani Alves, was machst du in Schwarz und Gelb? Unglaublicher Pass, oder?
Ja, herrlich, wirklich. Also den können nicht viele so spielen, aber Marius Wolf kann das. Das ist ein geiles Ding, auf jeden Fall. Aber zur Szene an sich ist es, glaube ich, die Szene von allen, die wir heute besprechen, wo ich mich echt ein bisschen, also am schwersten tue einfach, weil an sich, ich habe mir die so oft angeguckt, ist es ja doch nicht unbedingt die falsche Entscheidung, dass Blaswig rauskommt, oder? Also da laufen noch Orban und noch ein Kollege mit und könnten da vielleicht eingreifen, aber irgendwie ja auch nicht. Und wenn Blaswig nicht rauskommt, hat Reus eventuell, es ist natürlich immer das schwer, die Szene dann so weiterzuspielen, wenn Blaswig nicht rausgekommen wäre, aber hätte dann wohl einen freieren Abschluss machen können aufs Tor. Ja, deswegen an sich, dass er rauskommt, würde ich jetzt nicht als falsch ansehen. Wie er rauskommt, dann schon eher. Also er kommt so raus, dass er Reusser im Prinzip etwas nach außen abdrängt, was gut ist, was quasi den Verteidigern ja auch nochmal Zeit gibt, sich ein bisschen so in die Mitte zu versetzen und eventuell einen Schuss abzublocken. Aber dass er halt so halbherzig so ein bisschen rauskommt und dann so halb in Reus reinfällt, was dann safe ein Elfmeter ist, ist das, was ich an der Situation kritisieren würde, an Blaswig kritisieren würde hier. Aber muss echt sagen, hat mich schwer da getan, die Entscheidungsfindung da wirklich ja, also für mich zu herauszufinden, was Blaswig hätte da richtig machen können.
Der sah so unbedarft aus, wie er da in Reus reinfällt. Ich war kurzzeitig geneigt, weil er zieht ja auch noch so komisch die Hände weg. Also es ist ja, er merkt ja eigentlich schon, dass es zu spät ist. Und die Aktion geht ja eigentlich schon gar nicht mehr zum Ball. Und wenn man böse ist, sagt man, ey, du hast richtig Glück, dass du da nicht doch trotzdem die Rote siehst. Ne? Weil für mich keine klare Ballaktion erkennbar in dem Kontext.
Ich glaube, Reus nimmt es auch dann dankend an. Ne? Also Blaswig, also der, ja, wie du schon sagst, er zieht ja extrem die Hände eigentlich weg und rutscht dann eigentlich mit dem Körper so in Reus da rein. Aber ich glaube, Johannes, du hast vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt diesen langen Ball ansehen, wir haben dann aus Sicht von Marco Reus kommt links Benjamin Henrichs mit, dahinter rennt Willi Orban noch so ein bisschen mit rum, aber wenn Reus jetzt den ersten Kontakt tätigt, wäre dann im 16 auf jeden Fall gewesen, aber wie soll die Szene dann weitergehen? Den Weg nach innen hätte Benny Henrichs zugemacht, also jetzt ein direkte Ballmitnahme in die Mitte wäre schwierig gewesen, ohne dass der Verteidiger den Ball abfängt. Ich finde es erstmal nicht schlimm, dass Blaswig da rausgeht. Allerdings hätte er dann eher rausgemessen. Wir sehen es auch in dieser einen seitlichen Perspektive, wie Plastisch dann mehrmals zögert und kurz abstoppt und dann nochmal hingeht so. Wenn er da durchzieht, ich glaube dann, ja klar, hat er den Ball logischerweise eher und dann nicht das zweite Mal abstoppt. Aber selbst
wollte er da den Keeper-Sweeper machen? Wollte er den?
Könnte ich mir vorstellen, ja. Also ich glaube, er hat mehrmals gezögert, er geht erst nach hinten, geht dann wieder vor und zögert dann zweimal noch, bevor er dann hingeht. Das ist, glaube ich, das Problem. Das heißt, wenn er hinten bleibt, dann muss er völlig klar hinten bleiben, weil dann muss er gar nicht zum Ball dort hingehen, weil welche Option hat Marco Reus im Anschluss? Er berührt den Ball, hat den Ball dann, nimmt den Ball eher noch vom Tor weg, also kann jetzt nicht direkt in die Mitte ziehen. Und dann ist es ein Abschluss der halbrechte Position im 16er.
Aber aus 12, 13 Metern, ich weiß nicht.
Marco ja, Reus. Natürlich, aber so ist es ein Schuss aus 11 Metern ohne Gegenspieler.
True.
Also jetzt mal überspitzt gesagt, ne? Aber ich glaube, dass die Entscheidung erstmal rauszugehen, wäre er direkt durchgelaufen, auch aufgrund seiner Startposition, wäre die logische gewesen. Aber dann, ja, so wie er dann rausgegangen ist, war dann nicht konsequent und halt immer wieder die Frage, ne? Wie hoch ist jetzt die Chance, dass Reus dort sofort mit dem ersten Kontakt abgeschlossen hätte oder den ersten Kontakt sofort in die Mitte gelegt hätte und dort irgendwie Henrys abgeschüttelt hätte in irgendeiner Weise? Die sehe ich da nicht so hoch, deswegen wäre da wahrscheinlich auch die Option, doch tief zu bleiben, sich nach hinten abzusetzen, dann am Ende dann für Blaswig jetzt speziell in dieser Szene dann die bessere gewesen, dann nicht nochmal nach dem zweiten Zug nochmal vorzuschieben, denke ich. Na? Okay, ich merke nach diesen, genau, ja.
Johannes, ja, genau. Nee, ich habe meine
ja, gut, ja, nach diesen,
und du hast das schön,
genau, schön nach diesem Monolog, das tut mir immer leid, wenn ich hier zum Monolog aushole und euch dann immer damit.
Du musst uns das ja erklären, wir wissen es ja nicht. Deswegen,
ach Quatsch, doch. Quatsch, erzähl doch nicht, ich habe doch selber genug Wissen, das können wir jetzt eigentlich auch auf die Probe stellen, denn mit Jan haben wir, wie gesagt, einen Mainz-Experten, der sich ja irgendwie auch in dieser Folge und auch in der vorherigen Folge, als er hier war, als kleiner Keeper an der, oder Torhüter-Experte mit gemausert hat. Jan, du hast schon gesagt im Vorlauf dieser Sendung, dass du einige Zahlen mitgebracht hast für die Sendung, anhand derer man den Einfluss von Spielern und anderem auch Torhütern auf das Spiel beeinflussen kann, bewerten kann, beziffern kann. Nun ist es ja so, dass wir mit Mainz natürlich jetzt schon in der zweiten Woche mit Robin Zentner wieder einen Keeper drin haben, der jetzt lange ausgefallen ist. Vorher stand Finn Dahme im Tor, der seine Sache, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hat, sich eigentlich gar nichts hat Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, hat die Sache wirklich gut gemacht. Und jetzt gab es erstmal diese Rolle rückwärts wieder auf Robin Zentner. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, welche Werte sozusagen für Finn Dahme sprechen, für diesen GCI, und welche Werte sozusagen für Robin Zentner sprechen. Du hast ja schon gesagt, dass da die Werte dann doch recht unterschiedlich sind.
Ja, bei den beiden jetzt vielleicht nicht so sehr unterschiedlich. Mhm. Also sagen wir es mal so. Es ist immer so die Frage, und lass uns bei dem Wechsel anfangen, welchen Fußball willst du spielen und welchen Torwart hast du dafür? So, das ist mal die grundsätzliche Kernfrage. Und den Fußball, den Bo Svensson zurzeit spielen lässt, dafür eignen sich beide Torhüter. Mainz hat ein Luxusproblem. Das ist mal so Stand der Dinge. Finn Dahme wird nach der Saison wechseln. Das hat er klar und deutlich zu erkennen gegeben. Wenn man kritisieren möchte, dass er nicht gespielt hat, dann in der Retrospektive in den Saisons vorher. Aber nicht jetzt, dass Zentner zurückkommt, weil das ist alternativlos. Du kannst deine Nummer 1 jetzt nicht unterminieren und für die kommende Saison dann beschädigen. Das macht gar keinen Sinn. Und Finn hat es geschafft, sich in diesen 7 oder 8 Spielen wirklich extrem gut zu präsentieren. Angeblich ist PSV Eindhoven an ihm dran. Ich meine, das ist Auszeichnung genug. Und man kann jetzt zu Recht fragen, naja, wenn der mehr Spielzeit bekommen hätte, was hätten wir jetzt für ihn verlangen können? Aber das ist eine müßige Diskussion in dem Kontext. Tatsächlich ist es so, der GCI ist ein Wert, der mehrere Werte zusammenfasst und dann, wie du gerade eben schon gesagt hast, Game Control Index, um zu analysieren, welchen Impact, welchen Einfluss ein Spieler aufs Spiel hatte. Und natürlich variiert so ein Einfluss je nach Position. Jemand, der im zentral-defensiven Mittelfeld oder offensiven Mittelfeld spielt, hat einen ganz anderen Einfluss, logischerweise qua Position, als beispielsweise ein Torhüter. Und deswegen gibt es so Näherungswerte. Für einen Torwart liegt er beispielsweise bei 2,2. So. Je höher dieser GCI ist, desto mehr ist dieser Einfluss aufs Spiel. Den darf man aber nicht einfach so nehmen. Es kann auch schon mal sein, dass da sehr viele Sicherheitspässe bei waren. Also man kann das jetzt nicht einfach, ich möchte davor auch warnen, man kann den nicht einfach drauflegen und sagen, ach, hoher GCI, was ein super Spiel von dem Kerl. Nee, so ist das leider nicht. Aber bei Torhütern ist das etwas anders. Du hast als Torhüter weniger die Sicherheitsvariante. Denn kurzer Pass bedeutet immer Risiko und ein langer Pass ist unter Umständen ein Angriffsball. Das wissen wir so in dem Kontext nicht. Aber was wir sehen können, ist, welchen Anteil haben denn beispielsweise kurze Eröffnungen bei Mainz 05? Und da fällt auf einmal auf, huch, ja, quasi gar keine. Mhm. Also Mainz 05 spielt die zweitwenigsten kurzen Spielinitiationen vom Torwart aus. Da ist nur Augsburg krasser. Mainz spielt anteilig die meisten langen Bälle bei Torhütern, wenn wir unterscheiden zwischen kurzen, mittleren und langen. Das heißt, lange Bälle haben einen großen Einfluss auf das Mainzer Spiel. Die sind enorm wichtig.
Weil sie dann automatisch dann zu irgendwelchen Torchancen führen oder Angriffspassagen führen. Eher noch als vielleicht kurze Pässe, die dann natürlich mit einer längeren Dauer dann sozusagen zum Angriff führen. Also ähnlich wie dieses Expected Goals Chain, das ja auch gibt, so ein Wert, ne? Dann spielt das genauso mit rein.
Ja, wobei die weniger direkt als Angriff gedacht sind. Sie sind weniger als Torvorlage gedacht, sondern sie sind tatsächlich Mittel, um Zweikämpfe auszulösen, also um zweite Bälle auszulösen, um dann den Gegner halt körperlich und mental kaputt zu machen. Mhm. Weil, das muss man einfach sagen, im Moment will es keine Mannschaft mehr als Mainz 05. Ich sehe auch keine Mannschaft, die momentan so Zweikämpfe führt wie Mainz 05. Das muss man ehrlicherweise mal zugeben. Es gibt einige Teams wie Union Berlin, die da schon mit der Körperlichkeit ranreichen. Mhm. Aber Mainz, gerade in Form von Lee und auch Barrero, zeichnet eine unfassbare Gier aus. Und das muss man auch einfach mal sagen, okay, das läuft gerade so, deswegen ist es auch legit. Ein langer Ball ist jetzt nicht per se schlecht oder gut. Das ist jetzt einfach gerade das, was gespielt wird. Aber was man dann schon sehen kann, ist, wie wenig der geordnete Spielaufbau bei Torhütern eine Rolle spielt. Und kurze Pässe bei Robin Zentner machen mal gerade 7% aller Pässe aus. Mhm. Bei Finn Dahm sind es immerhin noch 12%. Da kann man sagen, okay, das ist doppelt so viel oder immer noch sagen, ist immer noch sehr wenig. Mhm. Ja? Und deswegen verwundert es dann auch nicht, dass dieser Game-Control-Index beispielsweise bei Mainz 05 weit unter dem Durchschnitt liegt. Also 2,2 habe ich vorhin gesagt. Naja, und Robin Zentner liegt bei 1,4, 1,3. Mhm. Und Finn Dahm liegt bei 1,8, 1,9. Das zeigt dir schon, insgesamt wird dem Torwartspiel bei Mainz 05 im Moment keine größere Bedeutung beigemessen in Hinsicht auf Einfluss auf das Spielgeschehen. Spiel den Ball lang, wir erkämpfen uns die zweiten Bälle. Hm? Ja, genau, also in der Spielinitiation. Mhm. Und defensiv, das hast du vorhin auch schon angesprochen, ich finde, man kann weder Finn Dahm noch Robin Zentner großartig einen Vorwurf machen, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil Mainz einfach quasi keine Großchancen zulässt. Mainz lässt, glaube ich, die viertwenigsten Großchancen in der Bundesliga zu. Da ist fast egal, wen du da hinten reinstellst.
Also ich sehe, also du weißt ja, ich sehe Robin Zentner gerade, was das 1 gegen 1 angeht, recht kritisch, wenn man auch sieht, wie Mainz oftmals so Gegentore oder Chancen gegen sich hinnehmen muss. Dann sind das ja meistens 1 gegen 1 Situationen, bei denen irgendwie, weiß ich nicht, also jetzt mal überspitzt gesagt, in Zweikampf im Mittelfeld verloren wurde, da kommt der Steckpass durch, Stürmer rennt mit Abwehrspielern im Rücken aufs Tor zu. Das finde ich, sieht man bei Mainz relativ häufiger noch, bei anderen Mannschaften, die natürlich da hochpressen oder bei Spitzenmannschaften, die viel Ballbesitz spielen, viele Spieler da in der gegnerischen Hälfte drin haben. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass da Mannschaften einen Keeper hinten drin haben, der im 1 gegen 1 einfach diese Geduld einfach mitbringt, ne, und auch einen Tick länger noch im Fünfer vielleicht wartet, was wir vorhin auch bei Pavlenka da angesprochen haben, auch wenn das jetzt eine andere Szene war, aber trotzdem ist ja dasselbe Prinzip, auf das ich da hinaus möchte. Und ich finde, da ist bei Robin Zentner nach wie vor, es ist halt trotzdem seine Spielweise, du weißt ja genau, was du bekommst, ne, und er löst halt viele Sachen, wie letztes Wochenende gegen Markus Thuram, dort einfach gut, einfach durch seine Körperlichkeit und durch seine Athletik, ne? Aber ich glaube, da in dem Punkt unterscheiden sich Finn Dahmen und Robin Zentner rein in der Herangehensweise erstmal schon grundsätzlich. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und wenn man jetzt sieht, wie viele Gegentore Mainz dadurch schon kassiert hat, dass, also nicht nur in dieser Saison, auch schon in der vorherigen, dadurch, dass einfach Robin Zentner zu früh einfach vorgeschoben hat und dann keine gute Aktion hatte. Wir hatten vorhin angesprochen, dass Marc Flecken lange steht und den Stürmer zu einer Handlung zwingt. Und sich so früh wie möglich schon auf irgendeine Position festlegt und dadurch einfach jederzeit in die Aktion reingehen kann. Bei Zentner sehe ich das einfach nicht. Also er ist dann eher der Spieler, der dann aktiv Druck macht. Natürlich, wenn er so einen 2-Meter-Schrank auf die drauf zutrippelt, dann wird es auch für einen Bundesliga-Stürmer mit internationaler Klasse, wie Markus Thuram sie hat, auch schwer, da jetzt die immer richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, also das sind ganz, ganz oft einfach diese 50-50-Bälle, die dann entweder gehalten werden mit dem Fuß oder irgendwie mit der Hand noch dran gekommen oder halt dann reingehen. So, und das sehe ich halt bei anderen Torhütern, wie zum Beispiel für den Darm eher, dass das dann vielleicht so eine 60-40, 65-35 Szene ist, so.
Ich glaube, was du hier ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind die vermeintlichen Stärken von Robin Zentner, die man jetzt nach den Leistungen von Finn Dahmen in einem anderen Lichte betrachten muss. Mhm. Also eine ist der vermeintliche mentale Einfluss auf die Mannschaft, wo du sagen musst, also nach so einer langen Pause, da gab es dann noch das Bayern-Spiel, das wirklich nicht so toll war. Mhm. Die Mannschaft war nicht verunsichert mit Finn Dahmen hinten drin. Ich würde Robin Zentner bei den 1-gegen-1-Situationen tatsächlich in der Hinrunde ein klein wenig in Schutz nehmen. Wir haben sehr viel in der Kette umbauen müssen. Dann die Abstimmung, wir hatten es vorhin schon mal mit Defensivverbund. Aber ich stimme dir schon zu, Zentner ist dann eher, ich gehe drauf und gucke, was passiert von der Mentalität her. Da ist Finn Dahmen ruhiger. Und das ist halt der Aspekt Zielverteidigung. Und dann haben wir noch den Aspekt Flanken abfangen, was eigentlich ein guter Punkt ist, aber du hast halt eine Dreierkette. Eine Mannschaft, die probiert, Flanken gegen eine Dreierkette zu spielen, die hat ganz andere Probleme, als ob Robin Zentner oder Finn Dahmen da hinten drin steht. Und ich glaube, man kann das, aber wir sind ja gerade an der großen Analyse und die Daten gehen ja auch aufs Institut für Spielanalyse zurück. Wir sind da gerade dran. Und ich greife jetzt mal ein Stück vorweg, wo ich glaube, dass es hingeht. Ich glaube, das, was Schalke jetzt gerade macht, wir hatten es vorhin mit Fährmann, jemand, der sich auf seine Basics verlässt und damit der Mannschaft Ruhe gibt, Mainz spielt halt nicht mehr im Abstiegskampf.
Ja.
So, aber Mainz hat bis vor kurzem quasi noch Abstiegskampf gespielt. Erinnern wir uns gegen Augsburg, gegen Bochum, das waren Spiele, wo man gesagt hat, boah, wenn die verlieren, dann sind die wieder unten richtig mit dabei. Vor dem Hintergrund, ja, das ist, aber das war schon immer der Fall. Möchtest du das Torwartspiel weiterentwickeln und damit auch, was Mainz 05 ausmacht, möchtest du das weiterentwickeln, dann wäre Finn Dahmen die interessantere Aktie gewesen. Oder möchtest du dich stabilisieren? Und in den letzten Jahren war Stabilität das, was du gebraucht hast. Deswegen war Robin Zentner da durchaus die richtigere Wahl, auch wenn es da nötig gewesen wäre, vermutlich den Torwart zu wechseln. Aber verdammt nochmal, das kann ich jetzt im Nachhinein vielleicht groß hierher reden und ich kann das auch verlangen als Podcaster, aber dass Bo Svensson das nicht macht, dafür gibt es schon gute Gründe. Jetzt können wir im Nachhinein sagen, okay, Mut wäre in dem Fall besser gewesen. Aber ich glaube, das eröffnet Chancen für Lasse Ries, der hinten dran steht, der, wenn man dem Nachwuchsleistungszentrum Leuten glaubt, und das tue ich mal, das noch größere Talent ist als Finn Dahmen eigentlich. Und der bringt nochmal ein anderes Gardemaß mit tatsächlich.
Ich glaube, ich über 2 Meter fast, oder? 1,90 oder so. Ne?
Also, ich würde mal sagen, er kann sich nur noch in der Breite hinter Robin Zentner verstecken. Aber sonst kann er ihm schon über die Schulter gucken.
Natürlich muss ich auch dazu sagen, das ist ja auch in den letzten Jahren auch nicht so war, dass man gedacht hat, oh Himmels, wenn Robin Zentner steht im Tor, jetzt wird es ja Vogelwild da hinten. So war es jetzt auch nicht. Er hatte Mainz trotzdem viele Punkte gerettet und auf der anderen Seite, das hat Adam Kaczyk letzte Woche ja auch im Podcast angesprochen, ist es ja auch so, dass Finn Dahmen ja auch zwar gut war, aber es war auch nicht so, dass man gesehen hat, oder man hat Finn Dahmen spielen sehen und dachte sich, ach du lieber Gott, was hat Mainz denn jetzt jahrelang gemacht? Also mir fällt jetzt ja gleich das Monokel irgendwie in den Café. Also er war ja gut, aber also es reicht halt einfach nicht, quasi nur gut zu sein, in Anführungsstrichen, sondern du brauchst da schon irgendwas richtig Herausragendes, um an einem Spieler wie Robin Zentner, wie Vizekapitän, seit Jahren schon die Nummer 1 dort im Tor, einfach mal so nebenher einfach an ihm vorbeizukommen. Das muss man auch mal dazu sagen, ne? Dass es jetzt extrem schwer ist, auch für einen relativ jungen Keeper wie Finn Dahmen da dran vorbeizukommen.
Ja, wobei ich hier auch sagen würde, Finn hat sein Spiel umgestellt. Also das ist das, was wir da gesehen haben. Finn spielt eigentlich viel aktiver mit. Ich meine, erinnert euch an das war das U23-EM, wo er auch entscheidend Elfmeter gehalten hat, wo er extrem viel mitgespielt hat und letztendlich großen Anteil am Titelgewinn hatte. Deswegen war für mich übrigens diese Mentalitätsfrage immer Schwachsinn. Das war für mich ein vorgeschobenes Argument. Das habe ich nicht zählen lassen, lasse ich auch nach wie vor nicht zählen. Das war damals eine Mannschaft, die individuell klar unterlegen war den anderen Mannschaften. Man hat es trotzdem als Team gewonnen und er hatte da einen großen Anteil und hat sich auch von individuellen Fehlern seinerseits nicht runterziehen lassen. Das ist aber auch der entscheidende Punkt, finde ich. Wenn du dir Finn Dahmen anguckst, glaube ich, denken sich einige, scheiße, der könnte mehr, aber das spielt Mainz 05 einfach auch gerade nicht. Und deswegen gibt es auch spielerisch momentan keinen großen Grund zu wechseln. Alles, was für Finn Dahmen spricht, ist ein Versprechen in die Zukunft.
Ja.
So, und das ist der entscheidende Punkt. Und dann muss ich aber auch sagen, und ich glaube nicht, ich habe mich gerade selbst ausgetrickst, denn ich merke es gerade und deswegen analysiert man mit offenem Ergebnis. Ich glaube, man setzt jetzt einfach auf Lasse Ries. Weil der bringt das alles auch mit. Der kann fußballerisch, der bringt aber auch die Körperlichkeit unter Umständen mit. Du gehst da keinen Kompromiss ein und du sagst jetzt, okay, Finn Dahmen ist jetzt weg. aber das Fenster für Lasse Riis ist damit geöffnet. Wir wissen, was wir kriegen könnten. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, wie wird Bo Svensson den Fußball weiterentwickeln in Mainz 05? Ob dann nämlich auch ein Spieler oder das, was du geliefert bekommst an Talent aus dem NLZ, fußballerisch auch, mhm, ob du das dann im Profibereich ausschöpfen kannst. Weil das muss man jetzt fairerweise dann retrospektiv sagen. Nein, das, was das NLZ an Qualität geliefert hat, hat der Profibereich in Sachen Torwartspiel nicht ausgeschöpft.
Mhm. Okay, also wäre es dann deiner Meinung nach schon so, dass man in der nächsten Saison sozusagen mit Zentner als Nummer 1 reingeht und Lasse Riis dann als Nummer 2? Allerdings, glaube ich, ist er noch ein recht junger Keeper. Also
21
gesagt. Genau, mit 21 kannst du halt, brauchst halt einfach die Einsatzzeiten, selbst wenn du halt mit Mainz 2. irgendeine Regionalliga spielst, was auch, finde ich, nach wie vor eine gute Liga einfach ja ist für junge Torhüter. Und das ist einfach wichtig, dass einfach die Spielzeit hat. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Mainz irgendwie noch jemanden aus der U19 nochmal mit hochzieht, dann mit Zentner, Riis und dem U19-Keeper da in die Saison geht. Dass man sich wahrscheinlich nochmal extern verstärkt mit einem U30-Keeper als Nummer 2, oder?
Ich glaube es nicht, aber das Thema Spielpraxis ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, der jetzt Bo Svensson oder der vielleicht viel Schärfe in diese Diskussion um Robin Zentner und Finn Dahmen reinbringt. Denn du kannst nicht begründen, warum du Finn Dahmen gar keine Einsatzzeiten gegeben hast. Ja. DFB-Pokal. Ich meine, du hast so einen talentierten Jungen, der, und das weißt du, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Mhm. Du hast dem vor der EM damals ein paar Spiele Einsatzzeit gegeben und der hat sich sofort durchgesetzt gegen viel bessere Jugendtorhüter angeblich zu dem Zeitpunkt, die viel mehr Spielpraxis hatten. Also gib dem Jungen doch Spielpraxis, gib ihm die Testspiele alle, gib ihm die DFB-Pokalspiele alle, ja? Mhm. Und dann hat er wenigstens diese Einsatzzeiten. Also das muss auf jeden Fall mit Blick auf Lasse Riis kommen. Also du hast hier nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ach, ich lasse nur noch Robin Zentner spielen. Du musst dem Jungen Einsatzchancen geben. Wenn du sie ihm nicht gibst, dann gebe ich dir recht, musst du ihn verleihen. Und dann muss man gucken, ich glaube, Tristan Mohr ist noch hinten dran, der auch ein guter ist in der U23 momentan. Auch dann wird es halt natürlich irgendwann von der Masse, die das NLZ produzieren kann, an sehr guten Torhütern irgendwann dünn. Aber eigentlich ist das Ziel, dass man keine Torhüter mehr einkaufen will.
Okay, interessant. Also war jetzt auch so ein Trend der letzten Jahre, wenn wir jetzt schauen, ob das jetzt nun in Bochum hatten wir vorhin angesprochen, mit Esser als Nummer 2 oder mit Sippel da in Gladbach. Der Fall ist, war ja überall jetzt so, dass die Mannschaften eher auf eine erfahrene Nummer 2 zurückgreifen und dann eher vielleicht den Jüngeren in der zweiten Mannschaft, sofern es denn eine gibt, da zum Einsatz kommt. Ne?
Also ich will es jetzt nicht verneinen, auf gar keinen Fall. Also ich weiß es schlichtweg nicht. Genau. Nur, was gesagt wurde, ist, und das hat Bo gesagt, für ihn ist Lasse Riis eigentlich auf einem sehr ähnlichen Niveau mit Finn Dahmen. Er sieht ihn als neue Nummer 2 auch an. Okay. Und vor dem Hintergrund, nach den Leistungen, die Finn Dahmen gebracht hat, ist entweder die Aussage nicht mehr ganz zu halten oder Lasse Riis ist besser, als wir alle glauben. Also die beiden Möglichkeiten gibt es jetzt natürlich dann. Aber ich finde auch, du hast dann einen Punkt, eventuell muss man tätig werden, wenn man, aber was ist das für ein Signal an 21-Jährigen? Ich meine, das ist auch kein sonderlich schönes. Ne? Also da musst du halt mal
gucken. Ja, aber ich glaube trotzdem, Spielzeit ist halt immer noch das Wichtigste für die Jungkeeper. Absolut. Und Regionalliga hin und her, aber wenn du jetzt schon, hat er es auch schon, glaube ich, 2 Jahre dann demnach in der U23 da gespielt, vielleicht ein Wechsel irgendwo in die 3. Liga, wenn sich da irgendwas ergibt. Auch da haben viele Vereine halt einfach auch schon ihre Nummer 1 sicher. Aber spricht ja nichts dagegen, zu einem Drittligisten zu wechseln, wo du vielleicht dort auch regelmäßig einfach spielst, weil irgendwann brauchst du einfach diese Spielpraxis auf höherem Niveau. Und wenn du schon eine 3. Liga-Mannschaften wie Dynamo oder Aue hast, wo, oder 1860,
du hättest ihn gerne im Osten, ne? Du hättest ihn gerne im Osten, ich merke ja, das klar. Schon.
Also nach Dresden sind die Wege recht lang, nach Aue ist total beschissen, aber klar.
Warum aber in nicht? Der 3. Liga schießen sie ähnlich hart wie in der Bundesliga, stimmt schon.
Ja, eben. Von daher ist es definitiv eine Option, glaube ich, für junge Keeper, die 3. Liga, sofern es denn da Möglichkeiten gibt, weil ich habe es schon oft gesagt, Kolke ist dafür, von Hansa Rostock ist da für mich das absolute Paradebeispiel. Fußballerisch mag das hier und da kriseln, aber an so einem Typ kommst du nicht vorbei. Ähnlich wie Rafa Kikiewicz. Von daher wird sich Finn Dahmen, könnte ich mir vielleicht vorstellen, das Abenteuer Augsburg nur ungern antun, kann ich mir vorstellen. Nachdem er jetzt
mit Robin Zentner schon so. Also wenn PSV anklopft, also sollte das stimmen, sollte PSV wirklich angeklopft haben, dann wäre er bei einem Verein, der, ich glaube, Richtung Champions League guckt. Mhm. Und die, wir kennen die Holländer alle, ich meine, die haben ganz ehrlich, die haben Mario Götze wieder hinbekommen. Ich gucke jetzt mal hier ganz dezent zu dem Frankfurter rüber. Die haben Mario Götze hinbekommen. Also da will ich nicht wissen, was die aus Finn Darm machen. Wobei, ich will es eigentlich unbedingt wissen, was die aus Finn Darm machen. Ne? Und
lass nicht dann, vergessen, sie haben einen Lars Unnerstall wieder groß gemacht bei Twente.
Ja, ganz groß. Also und vor allen Dingen, sie brauchen jemanden, das ist halt der andere Punkt. Sie brauchen wirklich jemanden, wobei ich auch glaube, dass Darm nach den Leistungen, die er gezeigt hat, auch für den einen oder anderen Bundesligisten durchaus interessant ist. Und da muss er abwägen, wo ist er gesetzt, wo ist er nicht gesetzt. Weil ich glaube, das Thema Spielpraxis, was du angesprochen hast, das ist jetzt für Finn Darm das A und O. Er hat lang genug auf der Bank gesessen, viel zu lang eigentlich auch.
Hat sich ja auch schon die Option offen gehalten, vielleicht in die zweite Liga zu gehen. Johannes, vielleicht abschließend Frage an dich, würdest du Finn Darm jetzt bei irgendeinem Bundesligisten derzeit sehen oder sagst du, ja, schwierig? So, also wirklich viel Rotation gab es in den letzten Jahren nicht auf der Torhüterposition so in der Bundesliga.
Puh, ja, spontan wüsste ich das jetzt nicht. Ich finde halt auch die Option Eindhoven klingt, wenn das denn stimmt, ja, wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, ist immer für viele Spieler die in die Niederlande wechseln, spielt immer das so ein bisschen die Rolle, dass man dann so ein bisschen aus dem Blickfeld rausfällt, so ein bisschen, was viele als Gefahr sehen, aber es ist einfach eine riesen, riesen Chance. Götze ist natürlich das beste Beispiel. Auch ein Philipp Max, der bei Augsburg wirklich einer der besten Linksverteidiger der Liga war und sich bei Eindhoven auch noch weiterentwickelt hat, auch wenn man das hier vielleicht nicht ganz so immer verfolgt hat, aber der ist irgendwie jetzt ein noch besserer Spieler geworden und das hilft ja auch manchmal ein bisschen raus aus dem Blickfeld. Ich weiß ja nicht, wie es ist natürlich eine individuelle Sache, wie Leute mit sowas umgehen, mit Druck und Öffentlichkeit und so weiter. Aber da hast du natürlich in den Niederlanden wahrscheinlich ein bisschen ruhigeres Dasein. So.
Also mein Take dazu abschließend, ich glaube, erste Liga werden wir ihn jetzt nicht sehen diese Saison oder in der kommenden Saison, sondern zweite Liga wird es, glaube ich, eher werden, wo er regelmäßig spielen wird, weil ansonsten ist irgendwie alles voll und man sieht einfach, ja, nicht nur in dieser Saison, wie schwer es einfach für junge Keeper ist, selbst wenn jetzt sich Nummer 1 oder Nummer 2 verletzt haben, wie in Gladbach, dass es für junge Keeper da einfach so schwer ist, da irgendwie ranzukommen und da regelmäßig Spielzeit zu bekommen. Egal, ob man jetzt vielleicht schon U21 Europameister geworden ist, was auch immer, es ist einfach brutal schwer.
Aber ist nicht aber auch ist
der Nummer 1 Wunschkandidat, glaube ich, inzwischen bei vielen. Also wenn irgendjemand das Wort Torwartprobleme seiner eigenen Mannschaft hört, ist Finn Darm so einer der ersten Namen, die jetzt aufploppt. Ja, und das hat er in sehr kurzer Zeit echt geschafft und das muss man ihm auch einfach zugutehalten.
Ja, das denke ich auch. Gerade bei Schalke, also deswegen das Spiel ja auch ab. Je nachdem, wo Schalke spielt. Ja, doch. Also ich glaube es wirklich, je nachdem, wo Schalke spielt.
Kam mir aber auch gerade in den Kopf, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ist ja auch so, also wird ja auch ein bisschen gehandelt. Genau. Das waren die beiden Vereine, die genannt wurden, okay. Ne? PSV und Schalke. Aber ich weiß nicht, ob Schalke das Richtige für ihn wäre. Weiß ich nicht. Also er trifft da zwei Ex-Kollegen wieder mit Danny Latzer und auch Niklas Tauer.
Ach, stimmt.
Aber was Schalke in letzter Zeit mit Torhüter für Probleme hatte, ich weiß nicht, ob er sich da als die Meisterlösung präsentieren möchte, weil das ist richtig Druck. Das ist richtig Druck, egal in welcher Liga.
Ja, aber dann, also wenn das, ja, if you can make it there, you can make it everywhere. Ne? So sieht's da aus. Johannes, ich danke, dass du mit mir hier diesen Podcast generell machst und auch diese 50. Folge hier bestritten hast und auch dir danke ich, lieber Jan, dass du die Zeit dir genommen hast und auch jetzt gleich wahrscheinlich dann in den nächsten Podcast hüpfen musst, trotz der Tatsache, dass du stimmlich leicht angeschlagen bist. Ich hoffe, du hast durchgehalten, man hat es da nicht draußen so sehr gehört, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich habe ja nicht mal zum Mikrofonständer, ich halte hier das Ganze.
Ja, das kommt auch noch hinzu.
Ich meine, ich bin im Torwart-Podcast, da kann ich auch ein bisschen die Hände benutzen.
Ah, sehr gut, ach, klasse. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsstet sehen, wie dick Jans Oberarm mittlerweile ist. Das ist
Robin Zentner wird neidisch.
Ich wollte gerade sagen, genau. Lass dir die Haare lang wachsen und mach dir einen Zopf, ne?
Ja, aber das Problem ist, ich bin nicht über 1,80. Also, ich komme dann eher rum wie Gimlis Gloinsohn, als wie irgendein großer, großgewachsener.
Oder Iga Casillas war auch nicht so groß.
Stimmt.
Oder irgendein Wen haben wir noch, Johannes, aus Südamerika? Jorge Campos.
Ich wollte sagen, Florian Frommlowitz, der war doch auch nicht groß, oder? Ich weiß auch nicht, warum der gerade in meinen Kopf kommt.
Okay, dann würde ich jetzt einfach nochmal random...
Jan Sommer.
Jan Sommer, okay, dann haue ich einfach noch irgendeinen Namen raus, der mir gerade durch den Kopf geht. Das ist Nyland von RB, der zweite Keeper.
Stimmt.
Soll jetzt auch gerade. So Janik Huth von Paderborn auch nicht so groß.
Schöne Reihe.
Einfach ja. So eine random. Es gibt viele kleine Torhüter, also kleine Torhüter, aber vermeintlich. Das wäre mal so eine ganz eigene Reihe, kleine Torhüter. Einfach mal machen.
So eine Off-Season-Folge.
Ja, bitte, unbedingt. Ich bin dann auch gerne dabei. Da gibt es noch Hoffnung für mich.
Ja. Die Sommerpause ist ja lang. Also
die Sommerpause ist lang.
Genau, dann. Der Redaktion.
Sehr gut, so machen wir das. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals, dass ihr hier mit dabei gewesen seid und natürlich auch Hörerinnen und Hörer, dass ihr die Folge euch reingezogen habt. Nächste Woche ist dann Axel wieder mit mir hier dabei und ja, da würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race. Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!